Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Mein Name ist Jan-Heinrich Meyer, heute ist der 21.02.2022 und bei mir ist wie immer BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Hi Stefan, wie war dein Wochenende?
Moin Jan, soweit ganz gut, bisschen privates Geburtstag von meiner besten Freundin, insofern auch mal einen halben Tag nicht auf den Markt geguckt.
Na, vielleicht auch ganz gut gewesen. Das war ja tatsächlich nicht nur das Wetter stürmisch, sondern eben auch die Zahlen am Markt. Was da genau los gewesen ist, besprechen wir gleich. Ganz kurz noch ein Statement zu unserer letzten Folge beziehungsweise meiner Interviewfolge mit Bushido. Wir haben Zuschriften bekommen, ob denn in Zukunft weitere Folgen in der Art da sein werden. Und ja, wir werden Interviewfolgen machen, allerdings wahrscheinlich eher mit Marktexperten, also aus dem Finanzmarkt, aus dem Kryptomarkt. Und wenn ihr Wünsche habt, also Leute, die ihr schon immer mal zum Thema Bitcoin und Blockchain Investments sprechen hören wolltet, dann schickt uns gerne die Vorschläge an podcast@btc-echo.de. Und wo wir jetzt gerade schon bei solchen Themen dabei sind, oh Stefan, da geht im Hintergrund ein Alarm, ich höre es gerade, ich bringe das hier trotzdem noch kurz zu Ende. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann lasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform da, die ihr nutzt, um uns zu hören, also Spotify, Apple und Co. Das wäre hervorragend und hilft uns auf jeden Fall sehr. So, Schluss damit und dann direkt rein in die Gesamtmarktkapitalisierung der letzten 7 Tage. Stefan, was ist so los gewesen?
Wir hatten es ja mal wieder, also in der letzten Woche hatten wir es ja wieder geschafft, dass wir an die 2 Billionen rangelaufen sind. War nun eine kurzfristige Erholung. Im Grunde genommen Mitte der Woche ging es dann wieder los, dass sich die Wolken bezüglich Russland und Co. wieder etwas zuzogen und dann wurde eigentlich auch der Kryptomarkt direkt mit runtergenommen. Also wir stehen aktuell wieder über 1,7 Billionen, sprich haben wieder, was sind das, 10-15% abgegeben. Aber ist es jetzt noch nicht besorgniserregend, aber nichtsdestotrotz sieht man Tendenz aktuell etwas runter.
Ja, und das nicht nur auf dem gesamten Markt, sondern auch bei Bitcoin selbst. Ne? Wir werden in Top-Flop gleich sehen, dass Bitcoin mit so, na was sind das, so -7% ungefähr in den letzten 7 Tagen eigentlich noch ganz gut abgeschnitten hat. Die Dominanz ist eigentlich unverändert, mehr oder weniger bei bummelig 41%, richtig?
Es steht jetzt wieder etwas höher bei 42, aber es kommt auch mal darauf an, wo man tatsächlich guckt, nicht verwundern. Ich gucke mal bei TradingView, wenn ihr teilweise als Zuhörer dann bei CoinMarketCap oder CoinGecko guckt, können die Zahlen immer leicht variieren. Das hat immer damit was zu tun, wie schnell wurden die geupdatet und wie viele Altcoins werden da im Grunde genommen gerade in die Berechnung inkludiert. Aber ja, im Verhältnis zur Vorwoche stehen wir mehr oder weniger unverändert, das ist korrekt.
Stefan, du hast gerade schon kurz angesprochen, Thema Ukraine und Russland bewegt uns natürlich weiter und nicht nur uns, sondern auch den Markt. Und nach dieser Ankündigung des Truppenabzugs in der vergangenen Woche, wo dann nicht so richtig klar war, waren das Truppenbewegungen, einfach nur im Kreis fahren oder wurde tatsächlich was abgezogen, haben wir ja auch nochmal eine Stellungnahme von China bekommen. Also China hat sich geäußert, beziehungsweise der Außenminister hat sich geäußert und gesagt, dass er sich doch ganz gerne für eine friedliche Lösung oder eine nicht militärische Lösung vielleicht so besser ausgedrückt, einsetzen würde oder ausspricht. Und das hat dann erstmal, glaube ich, so ein bisschen für Verwunderung gesorgt. Nicht unbedingt an den Märkten, aber so im politischen Klima insgesamt. Denn eigentlich schien auf jeden Fall mir China und Russland immer irgendwie aligned zu sein und sich da einig zu sein. Das scheint dann da jetzt doch nicht so ganz der Fall zu sein. Aber mit Bezug auf den Markt ist eigentlich jetzt in der vergangenen Nacht nochmal was Spannendes passiert. Ne? Denn Putin und Biden unterhalten sich wieder, Stefan.
Erstmal kurz zu China. Also man sieht da natürlich, China zeigt eigentlich im Einsatz, China zeigt Russland mit so einer Stellungnahme ein Stück weit auch, wer ist eigentlich der Junior-Partner. Solltet ihr irgendwie meinen, dass ihr jetzt eine Koalition China-Russland macht und euch zunehmend vom Westen irgendwie abwendet und in Richtung China dreht, dann solltet euch klar sein, wir geben den Takt vor und nicht ihr. Sprich, es war irgendwie ein eindeutiger Zeig auch an Putin ein Stück weit. Mhm. Aber direkt auf deine zweite Frage zurückzukommen, es war tatsächlich so, wir haben Donnerstag, Freitag, haben vermutlich alle gesehen, Bitcoin abverkauft im Zuge von deutlichen Gewinnmitnahmen am klassischen Finanzmarkt. Das ging dann auch Samstag ja weiter, dass am Samstagvormittag Bitcoin nochmal ordentlich einen drüber bekommen hat und zurück in den niedrigen 38.000er Bereich gefallen ist. Und dann kam heute Nacht tatsächlich um 2.30 Uhr muss das gewesen sein, wenn ich auf den Chart gucke. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wann die News kam, aber ich sehe am Chart, wann die News kam. Mhm. Da sah man, dass der klassische Markt erstmal ein Stück weit hochgepumpt wurde. Gold kam ein bisschen zurück und auch Bitcoin wurde erstmal mit hochgenommen. Folgte eigentlich der Aussage, dass Herr Macron, der französische Präsident, wohl seine Connection zu Herrn Putin wieder aufgebaut und gestern spät abends mit dem telefoniert hatte und scheinbar erst geschafft hat, zumindest Putin davon zu überzeugen, dass er und Herr Biden sich doch mal wieder an einen Koalitionstisch setzen sollten und das mal irgendwie ausverhandeln sollten, diplomatisch, was denn da jetzt überhaupt mit der Ukraine passiert.
Okay, und das wird dann oder wurde auf jeden Fall heute Nacht direkt als positives Signal an den Märkten aufgenommen.
Ja, es ist allerdings immer nur eine Erstreaktion. Wir sehen das eigentlich ganz, was eigentlich passiert ist bei Bitcoin heute Nacht. Wir sind tatsächlich einmal hochgelaufen, auch heute Morgen. Ich glaube, das Hoch von bei Bitcoin war um 7 Uhr morgens, Pi mal Daumen, 7:30 Uhr morgens heute. Und es war tatsächlich lediglich bisher nicht mehr als ein Gap Close. Also sprich, wir haben eine Kurslücke geschlossen, die im Grunde genommen von Freitagabend, dem Schlusskurs des Futures in den USA, zur Öffnung heute Nacht um 0 Uhr gerissen wurde. Also als der Future heute Nacht wieder aufgemacht hat in Amerika, hatten wir dann eine Kurslücke stehen, die sich ziemlich genau bei 39.500 US-Dollar befand. Die haben wir jetzt einmal angelaufen, ganz kurz und einmal quasi mit einer Kerze einmal reingestochen, haben es zugemacht und ja, machen jetzt aber leider auch in den letzten, was sind das jetzt, anderthalb Stunden legen wir oder zwei Stunden legen wir schon wieder einen Rückwärtsgang an und stehen jetzt ja nicht mehr weit entfernt, nur noch ein gutes Prozent entfernt von den Wochenendtiefs.
Kannst du zum Wochenende vielleicht noch kurz was sagen? Weil also ich habe morgens auf mein Portfolio geguckt. Ich bin ja kein aktiver Trader, sondern eher Hodler. Also ich halte meine Coins über einen längeren Zeitraum. Und mein Wochenende war jetzt mit Blick auf die Kurse auf jeden Fall eher, also ging so. Ich habe Samstagmorgen drauf geguckt, war ein bisschen geschockt, habe Sonntagmorgen drauf geguckt und war ein bisschen geschockt und hatte dann auch relativ schnell beschlossen, dass ich am Sonntag nicht mehr drauf gucke.
Ja, du, wie gesagt, wenn der Markt korrigiert, dann wird halt immer alles mitgenommen. Es sind ja, wie gesagt, zum einen natürlich wir Individuellen, die da sitzen und kaufen und verkaufen. Zum anderen sind es aber immer Algorithmen oder solche sogenannte Bots, die einfach diese Bewegungen oftmals dann noch verstärken. Interessanterweise, das muss man sagen, dass das ein bisschen anders ist zu den letzten Drops von, sag ich mal, den letzten Wochen und oder seit November Allzeithoch ist, dass es kein reines Spiel mehr war über die Futures, dass im Grunde genommen gesagt wurde, wir haben einen Open Interest im Future, das einen krassen Überhang in eine Richtung hat. Also es war jetzt weder so, dass wir gefühlt 10-mal mehr Longs als Shorts am Start haben, noch andersrum. Sprich, dieser Kursverfall am frühen Samstagmorgen und dann auch über den Sonntag, ist nicht dem geschuldet, dass es wirklich wieder ein reines Spiel war. Wir müssen jetzt die Bullen abkochen, weil die wieder viel zu viele Future, also Gehebelwetten aufgemacht haben. Das war nicht das Problem. Also das Open Interest fällt aktuell und ist auch in den letzten Wochen gefallen. Und es wurden auch, wenn ich jetzt gucke, wie viel ausradiert wurde in den letzten 24 Stunden, was die Liquidationen angeht, ist es sehr überschaubar. Also es ist sicherlich erhöht. Klar, ein paar hundert Millionen haben wir liquidiert, aber es ist jetzt nicht so wie vor ein, zwei Monaten oder auch noch am 22. Januar, als wir den dollen Abverkauf hatten, wo wirklich massiv liquidiert wurde, sondern es ist wirklich, der Markt hängt eindeutig am Politischen und jede Aussage wird interpretiert und endet dann mitunter in einer Reaktion, mitunter auch deftigeren Reaktionen in eine oder die andere Richtung.
Okay, das heißt, also ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob jetzt diese Situation, dass Putin und Biden sich wieder zusammensetzen, das halt nur kurz, sage ich mal, für eine positive Entwicklung geführt hat, ob das tatsächlich dann den Einfluss nimmt oder ob es halt eher dieses Schließen des Gaps ist. Aber vielleicht kann man das sogar besser einschätzen, wenn man nochmal mit auf den traditionellen Markt guckt. Also wo stehen wir denn da jetzt gerade?
Ja, also ich sage mal, wir stehen an der Abrisskante, so würde ich das nennen. Also wir haben tatsächlich letzte Woche im Grunde genommen, also wir hatten die Vorwochen im Februar, Ende Januar, die letzte Januarwoche, die erste Februarwoche, erholte sich der klassische Markt eigentlich, also sprich der S&P 500 und der Nasdaq erholten sich von ihren Verlaufstiefs und ja, das drehte sich im Grunde genommen um mit dieser Zuspitzung um Ukraine wieder. Man sah es zeitgleich, dass Gold deutlich angezogen war. Gold hat tatsächlich heute in der Nacht, ist zwar jetzt auch etwas zurückgekommen, aber hat tatsächlich einen was ist das, ein Halbjahreshoch, also sprich, ich glaube, das letzte Mal so hoch stand Goldkurs im Mai 2021, sprich, wir haben da wirklich über Gold, also sprich, der Safe Haven Gold wurde tatsächlich mal wieder genommen und Leute sind vermehrt in Gold gegangen, um einfach zu sagen, ich sichere mich dort ab, man weiß nicht, was passiert, der irre Ivan könnte unberechenbar sein und dementsprechend sichern wir einfach ein Stück weit unsere Investments, die wir im klassischen Markt haben, hedgen wir im Grunde genommen mit einem Goldlong.
Dieses Narrativ, ne, mit dem sicheren Hafen kommt natürlich auch bei Bitcoin immer wieder zu tragen und auch unter dem Titel, sage ich mal, dieser Folge heute, nämlich ob jetzt der lange Bärenmarkt kommt, werden wir auch nochmal auf dieses Narrativ Bitcoin und Gold zu sprechen kommen. Aber bevor wir das tun, lass uns noch einmal kurz in die Top- und Flop-Coins der letzten 7 Tage reinschauen. Also Top haben wir wieder Juno, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Waves, Neo, Clayton, Osmosis, alle ganz gut im positiven Bereich, zwischen 7,5 und 10,5%, jedenfalls bei mir auf CoinGecko. Gibt es da irgendetwas, was du nochmal speziell herausheben wollen würdest?
Nee, das sind zum Teil, also es passiert, wir hatten ja in den letzten Wochen, wir hatten ja diese Kosmos-Atom-Geschichte, dass da das Ökosystem, dass da wirklich sehr viel passiert. Das sieht man wieder, Juno ist ein Coin und Osmosis, das ist beides Ökosystem Kosmos. Und man kann zum Beispiel Juno, den Wochengewinner, auch lediglich auf Osmosis, also auf der Exchange auf selber, ja, überhaupt nur handeln. Sprich, ist das also sämtliche, ja, was sind das, 3 von 10 Coins, die sich eigentlich noch ganz gut gehalten haben, sind aus diesem Ökosystem. Ansonsten Neo kam ein bisschen was unter der Woche, weshalb der stand eigentlich auch schon eine Ecke höher unter der Woche. Der war ein Top-Performer, so auf dem Donnerstag, Freitag ist dann etwas zurückgekommen. Hintergrund ist, dass Neo ist eine chinesische Blockchain tatsächlich, ist auch eine alte Kryptowährung, die ist auch in 2016, 2017 schon gab. Und jetzt hieß es wohl, dass über Neo vermehrt Geschichten, was NFTs auch gerade in China selbst irgendwie sollen über Neo realisiert werden. Sprich, die Partei ist Neo wohl ganz gut gestellt gegenüber. Aha. Und dementsprechend haben sie gesagt, Neo könnte es werden. Und das wurde vom Markt im Grunde genommen direkt honoriert und wurde dann gekauft.
Ich muss mal einmal kurz ein bisschen doof nachfragen. Stefan, war Neo das Projekt, das vorher Ant hieß?
Genau, das ist Ant Shares. Ja, ne? Das ist korrekt.
Genau. Okay, alles klar. Also da tatsächlich jetzt staatliches Interesse. Das ist ja definitiv auch eine Neuheit, weil kann man Neo denn als tatsächlich dezentrales System betrachten oder ist das eigentlich eher eine zentralisierte Geschichte, wo es dann Sinn macht oder ja zu verstehen ist, dass die Fäden bei der Regierung auch zusammenlaufen?
Es ist tendenziell, es ist nicht die dezentralste Blockchain von allen, um das mal so zu sagen.
Okay, dann noch eine kurze Frage zu Juno. Du hast gesagt, Juno ist jetzt nur auf der Osmosis Dex verfügbar. Meinst du, dass Juno so gut performen konnte, weil eben die großen Bewegungen, also die großen Volumen, sage ich mal, am Markt eben nicht auf Osmosis laufen, sondern eher auf Coinbase, Binance und Co., dass da so ein bisschen so ein Schutzmantel drumherum ist oder meinst du, das ist Quatsch?
Es ist so, wenn man so ein bisschen sich auch mit kleineren, also mit Ökosystemen und vielen Coins, die es dann nur sehr spezifisch auf einzelnen Exchanges oder gerade DEX zu kaufen, also dezentralen Exchanges zu kaufen gibt, gibt es immer wieder das Phänomen, dass bestimmte Coins dann vermeintlich, ja, ich will nicht sagen krisensicher sind, aber im Grunde genommen relativ wenig abverkauft werden. Das liegt mitunter auch immer daran, dass die Bots, die im Grunde genommen dann durch die Bank alles abverkaufen, mehr oder weniger Juno nicht abverkaufen können in dem Sinne, weil es halt nur auf Osmosis gibt. Und würde Juno auch auf Binance und Co. gehandelt werden, dann könntest du jetzt relativ sicher sein, dass die auch mit in Mitleidenschaft gezogen würden.
Das heißt, vielleicht ist es da an der Stelle dann ganz gut, dass die institutionellen Investoren eher weniger Zugang dazu haben. Also es ist so eine kleine Bubble nebenbei. Vielleicht so ein bisschen wie Krypto früher mal war, losgelöst eher von den traditionellen Märkten und das sehen wir dann auf der DEX. Finde ich ganz interessant. War gerade so ein Gedanke, aber cool, dass du das bestätigt hast. Okay. Gucken wir auf die Flop-Seite und da sehen wir tatsächlich auch ein bisschen höhere Zahlen, die, ich sag mal, der Gesamtmarktentwicklung eher so ein bisschen nahe kommen. Also Radix mit minus 23,5%, Sandbox minus gute 17 oder 18, je nachdem, wo ihr schaut. Dann BitTorrent Old wirklich auch runter mit 17,6 und dann Kronos 17,5 nach unten. Da vielleicht kurz die Info, Kronos, es ist CRO, also der Coin von Crypto.com, der Utility-Token, der wurde einfach umgenannt und auch bei Flow minus 16,5%. Und eigentlich wollte ich in dieser Folge heute noch ein kleines bisschen irgendwie auf Universal und Co. mit eingehen, also so auf den NFT-Markt. Und Flow hat hier eigentlich eine Partnerschaft, so heißt es jedenfalls auf der Website, aber da ist es, glaube ich, ganz häufig so, dass gerade in diesem NFT und auch in dem Meta-Business, da werden alle möglichen Partnerschaften hochgehauen. Ich kann mich noch dran erinnern, damals zum Start von IOTA hieß es auch, die haben eine Partnerschaft mit Microsoft und so. Und das beflügelt dann am Anfang immer den Kurs und dann stellt sich aber raus, ist dann doch vielleicht eher irgendwie nur so ein Buzzword. Und wir hatten auch bei den Metaverse-Geschichten, also jetzt mit Blick auf Sandbox schon mal gesagt, dass da eventuell so ein bisschen eine Überhitzung stattgefunden hat in der Vergangenheit. Also hier ist auf jeden Fall eine heftige Korrektur drin, Stefan.
Ja, was man einfach generell sieht, du siehst ja, wenn jetzt, wie du hast ja die Liste eigentlich schon vorgelesen gehabt und man sieht, es ist auch so ein bisschen quer durch die Bank. Also man kann jetzt nicht sagen tatsächlich, okay, jetzt haben wir nur Metaverse-Coins, die ganz unten stehen oder wir haben nur Ökosysteme, die ganz unten stehen, sondern es ist wirklich quer durch die Bank. Also Kronos war tatsächlich auch in der Vorwoche gut gelaufen. Da wurden dann scheinbar einfach wieder Gewinne mitgenommen. Bei Flow war es ja auch so, dass die zwischenzeitlich nochmal so einen Move nach oben hatten. Der wurde wieder abverkauft. Also man sieht immer, das ist so ein Potpourri aus, es gibt mitunter, man kann das nicht alles begründen. Es ist, wie gesagt, der Markt ist ja generell, ein Preis entsteht ja auch, in dem ganz viele Akteure, jeder mit seinen eigenen Vorstellungen, wo er mal den Preis sehen will, und jeder hat auch irgendwo seinen eigenen Grund, wieso er in etwas investiert oder wieso er etwas verkauft, und darüber entsteht dann der Preis, und darüber können dann mitunter auch querbeet durch den Markt im Grunde genommen vereinzelt mal Anstiege wie bei Neo entstehen, durch eine in Häkchen positive News zwischenzeitlich, oder dann auch, ja, im Grunde genommen von den Top 100 keine eindeutige Tendenz zu sehen, welcher Bereich jetzt gerade abgestraft wird oder welcher gerade outperformt, sondern es ist im Grunde genommen so ein, ja, Abverkauf quer durch die Bank, die einen etwas stärker, die anderen etwas schwächer.
Also wirklich eine komplette Mischung. Okay, ich glaube, da sind wir mit Top, Flop und Co. Soweit durch. Stefan, ich würde dann jetzt gerne auf den, ja, zugegebenermaßen ein bisschen catchigen Titel dieser Folge zu sprechen kommen, nämlich der Bitcoin-Bärenmarkt bis Ende 2024. Das ist ja natürlich ein totales Schreckgespenst, was gerade einmal so ein bisschen kommuniziert wird, hauptsächlich eigentlich nur durch Du Jun, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, oder Du Jun, Co-Founder von Huobi. Was treibt denn diesen Mann zu dieser Aussage, dass wir bis Ende 2024 jetzt im Bärenmarkt stecken? Ist ja erschreckend.
Es gibt ja nicht wenige Vertreter, die immer nur sagen, dass Bitcoin und generell der Kryptomarkt in Zyklen sozusagen arbeitet. Und ja, jeder, der sich etwas mit Bitcoin mal beschäftigt hat, weiß, dass es dort immer bestimmte Zeitpunkte gibt, das sogenannte Halving, wo ja die Schwierigkeit erhöht wird für die Berechnung eines Bitcoin-Blocks.
Ganz kurz, da muss ich einmal reingrätschen. Da wird nicht ein Difficulty-Adjustment findet regelmäßig statt, alle 2 Wochen. Ne? Also der Schwierigkeitsgrad, je nachdem, wie viel Hashrate im System ist. Aber beim Halving wird der Block-Reward halbiert.
Ja, richtig. Das impliziert aber ja gleichsam auch eine erhöhte. Gut, dann habe ich es falsch rum aufgedreht. Das Produkt im Endeffekt ist das gleiche. Also sprich, es wird weniger verdient für Miner, und es ist tatsächlich aber immer so, dass gesagt wird, dass in dem Moment, wo das Halving passiert, dass das im Grunde genommen immer so ein Kickoff ist für den neuen Bullenmarkt. Das ist das, was wir in der Vergangenheit immer gesehen haben, und nicht wenige Anleger sagen immer, ich warte jetzt wieder, bis das nächste Halving passiert, dann denke ich, kommt der nächste stärkere Bullrun, und solange. Das ist die bisschen Statistik, die wir quasi aus der Vergangenheit haben. Wir haben ja nun kein hohes N, also wir haben noch nicht hunderte von Halvings gehabt, sondern eine relativ überschaubare Anzahl von Halvings. Und da kann man die Tendenz ableiten, dass im Grunde genommen in dem Jahr vor dem Halving der Markt relativ schwach performt. Und ich glaube, darauf will er hinaus, dass er sagt, Leute, sicher, der nächste sichere Bullenmarkt, den er sieht, wäre dann dementsprechend erst 2027, wenn man aktuell davon ausgeht, dass das Halving in dem Zeitraum Zeitraum passiert. Man muss, das Halving wird dann auch immer ein bisschen darüber kontrolliert werden, wie stark jetzt auch neue Mining-Geräte kommen. Also ganz kurz eingeworfen, Intel hatte letzte Woche oder vorletzte Woche bekannt gegeben, dass sie ja da jetzt groß einsteigen und sie wo angeblich gerade in einem Chip arbeiten, der 1000-mal schneller wäre als das aktuelle Produkt, Top-Produkt von Bitmain. Muss man ja mal sehen, was dahinter steht. Und das würde natürlich da dann auch wieder ein Stück weit mit reinfließen, wenn es auf einmal wirklich so wäre, dass Next-Generation-Computer-Chips kommen, die bedeutend stärker in ihre Mining-Power haben.
Vielleicht ganz kurz reingeworfen, also das letzte Halving fand im Mai 2020 statt und man rechnet eigentlich immer so ungefähr mit 4 Jahren, ne, dass alle 4 Jahre irgendwie ein Halving passiert, aber das hängt halt damit zusammen, wie viele Blöcke in dieser Zeit tatsächlich auch gemeint wurden. Also erst wenn die kritische Anzahl Blöcke durchgemeint wurde, wird der Block Reward verringert, also halbiert. Aktuell stehen wir bei 6,25 Bitcoin pro Block und ein Block wird im Durchschnitt alle 10 Minuten geschürft. Das heißt, ne, bei einer Halbierung wären wir dann bei 3,175. War das richtig, Stefan? 6,25 durch 2?
Na? Ja.
Ja, passt. Oder? Ja, okay, gut.
1,15 dann, 3,115. Aber ja, passt schon.
Okay, alles klar. Also, genau, das halt aber nur am Rande. Und okay, das ist natürlich eine Aussage, die, diese Ansicht, dass das immer noch irgendwie mit dem Halving zusammenhängt, die vielleicht auch schon ein kleines bisschen überholt ist. Und auch mit Blick auf das Stock-to-Flow-Modell, das sich ja auch mit dem Block-Reward auseinandersetzt von Plan B, kann man sagen, okay, dieses Modell ist nicht eingetreten. Eventuell funktioniert der Kryptomarkt jetzt oder der Bitcoin-Markt vor allem in unseren Zeiten nicht mehr so. Und ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die da so ein bisschen dagegen sprechen irgendwie.
Ja, also für mich der Hauptfaktor ist institutionelles Geld. Also klar werden die werden auch den Halving und die Halving-Zeiträume im Blick haben und kennen das mit Sicherheit natürlich alles, weil sie das in ihrer Due Diligence genau auseinandergenommen haben. Für sie wird es aber im Endeffekt relevant sein, also oder für uns im Endeffekt dann auch für den Markt, kommt im großen Stil institutionelles Geld rein. Also auch gerade die Thematik, die wir letzte Woche hatten mit dem Institutional FOMO im Grunde genommen. Wenn dort institutionelle Anleger wie BlackRock und Co. im großen Stile das ihren Kunden anbieten oder selber auch investieren, wird die Halving-Nummer mitunter auch relevant sein nach wie vor. Aber ja, mal unter der Prämisse, dass wir jetzt nicht 2 Jahre Bärenmarkt sehen, was Herr Junior irgendwie so ein bisschen proklamiert, denke ich, ist für mich relevant, dass ich sehe, kommt ein Bitcoin-ETF auf Spotbasis, sprich physische Bitcoin-ETFs, kommen die in Amerika zeitnah, kommen die nicht? Und das sind für mich relevantere News, sagen wir mal, oder potenziell Sachen, die den Markt bewegen werden.
Ja, was ja auch wieder mit Regulatorik zu tun hat und auch jetzt in der vergangenen Woche haben wir gesehen, in den USA, Biden bleibt da weiter dran, will mehr Regulierung. In Russland ist jetzt das Verbot, würde ich sagen, erstmal vom Tisch, sondern da heißt es auch, bis Ende 2022 soll eine entsprechende Regulierung kommen. In der Ukraine geht es auch um Regulatorik. Da wird gerade sogar schon so ein bisschen vermutet, ob es eventuell auch mit Blick auf die dortige staatliche Währung eventuell dem Beispiel von El Salvador folgen könnte. Das heißt, ich glaube, generell gibt es mehr Sicherheit, denke ich einfach, für Kryptowährungen und auch nochmal eine Retrospektiv auf den Super Bowl. Die Bühne ist mittlerweile eine ganz andere für Kryptowährungen, ne? Sei es jetzt Formel 1 oder eben beim Football. Also die Sichtbarkeit für das Thema ist stärker da. Die rechtliche Sicherheit ist mehr gegeben. Und dann kommen ja auch immer nochmal so Sachen um die Ecke, wollte ich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, wie Arizona und Kalifornien, die jetzt also in den USA sagen, Mensch, das war El Salvador kann, können wir auch. Wir wollen Bitcoin als Legal Tender, um damit Bezahlung irgendwie im Land aufzunehmen. Was meinst du, ist das mehr so ein Modetrend? Also ist das mehr so ein Marketing-Ding irgendwie, gerade mit Blick auf Kalifornien? Oder meinen die das ernst?
Also ich glaube, die beiden Bundesstaaten, es ist ja interessant, dass diese beiden Bundesstaaten sowieso sehr pro Krypto sind. Und ich glaube, das ist einfach so der nächste Schritt zu sagen, wir wären bereit, um einfach mal, ich mach mal die, sag mal, die probieren vorsichtig eine Tür aufzustoßen, denen ich glaube, ist auch relativ klar, dass das rejected wird und die mit Sicherheit da einfach keinen Alleingang machen dürfen. Nichtsdestotrotz, mit so Forderungen, ja, drückt man im Grunde genommen die Politik immer weiter in die Richtung, dass man sagt, so, legt doch mal eure Scheuklappen ab und guckt doch mal, was es sonst noch gibt. Andere Länder überlegen das auch und wir können jetzt nicht als Amerika dort, ja, zu langsam sein, sag ich mal. Dementsprechend, man sollte es im Blick haben und sie werfen es im Grunde genommen immer wieder auf die Agenda. Und wenn man nur häufig genug irgendwo anklopft, dann geht ja vielleicht irgendwann nochmal eine Tür auf.
Also Legal Tender auf der Agenda. Ich hatte schon gedacht, ob das eventuell was mit der Nähe zu Südamerika zu tun hat, um dort besser Transaktionen durchführen zu können, quasi interkontinental. Aber ja, vielleicht ist es auch so, wie du sagst, Stefan. Und
du, die
ja.
Gründe sind heterogen. Es ist ja auch nicht, dass die immer, wenn die sowas fordern, dass sie sagen, so, das ist jetzt hier unser einer Grund, weshalb wir das wollen, sondern sie gehen einfach ein Stück weit mit der Zeit und mit der Zeit gehen heißt in diesem Falle natürlich auch, wenn man sieht, gerade Kalifornien hat riesigen Anteil von südamerikanischen Gastarbeitern, nenne ich sie einfach mal, die ihre Familien nun mal faktisch, so wie das immer war, versorgen, mitversorgen und Geld darunter schicken und ja, durch Bitcoin halt jetzt die Möglichkeit haben, nicht Unternehmen wie Western Union irgendwie 20% Gebühren in Rachen zu werfen, sondern tatsächlich, dass das Geld, was sie erarbeitet haben auf den Plantagen zum Beispiel in Kalifornien, dann auch direkt runterschicken können an ihre Familien und das dann auch ohne mehr oder weniger Kosten.
Noch eine weitere bullische Perspektive, denke ich, auf den Markt hat jetzt gerade die Deutsche Bank noch aufgemacht und bei denen geht es weniger um Zahlungsverkehr, sondern die sagen tatsächlich, dass Bitcoin das Gold des 21. Jahrhunderts sein könnte und das halt von der Deutschen Bank. Also genau diese Unternehmen oder ich sag mal die Branche, die traditionelle Finanzbranche, die sich so Ewigkeiten gesträubt hat gegen Kryptowährungen, ne, wo es im Schulterschluss auch mit den Regulatoren gerade hier in Deutschland auch immer noch mal die Warnungen gab vor dem Totalverlust und ja, jetzt eine Deutsche Bank, die sich dafür ausspricht, die ING ist gerade irgendwie so auch im DeFi-Film ein bisschen angekommen und setzt sich dort mit Lending-Thematiken auseinander. Also für mich sind das alles Gründe, ne, das institutionelle Interesse, die Äußerung beispielsweise eben von der Deutschen Bank, aber auch was wir vergangene Woche besprochen haben zu ARK Invest und BlackRock und Co., das ist für mich alles eigentlich eher ein Zeichen, dass wir jetzt keinen Bärenmarkt bis Ende 2024 sehen werden.
Ja, also man muss aber im Hintergrund sehen, bestimmte Institutionen sind da jetzt schon ein bisschen schneller als andere, aber wenn ich sehe, wie viel Geld teilweise auch für im Grunde genommen ja so die Infrastruktur im Hintergrund und wie viel Institutionen dort schon reinschmeißen und sich auch ein Stück weit in Stellung bringen. Also wir haben jetzt letzte Woche gehabt, Sequoia Capital, auch einen riesigen Laden, Pantera hat irgendwie wieder neu Geld eingesammelt von VCs, weil sie da wieder vermehrt irgendwie im Crypto-Space unterwegs sein wollen, haben einfach mal nebenher 600 Millionen eingesammelt. Ich meine, das ist kein Pappenspiel. Und wenn sich Großgeld, also institutionelles Geld überlegt, hunderte von Millionen in die Hand zu nehmen, das zeigt das schon, dass die kommen, um zu bleiben, nenne ich das immer. Also die niemand wirft 500, 600 Millionen irgendwo rein, wenn er nicht denkt, dass das perspektivisch eine Erfolgsstory werden könnte.
Alles klar, das sind doch ganz positive Aussagen eigentlich. Und liebe Leute da draußen, wenn ihr Lust habt, genau solche Themen mit uns zu diskutieren, dann würde ich sagen, schaut am besten bei uns im Telegram vorbei. Einfach mal nach BTC Echo suchen. Dort gibt's einen Kanal, der heißt BTC Echo Community in Klammern Official, glaube ich sogar. Wir packen euch aber natürlich auch einen Link dazu in die Shownotes und gleiches gilt für Ecofin. Und hier vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Ecofin ist im Prinzip sowas wie ein Discord. Ich hoffe, die meisten von euch sind mit Discord schon mal vertraut, für Trading-Themen. Das heißt, dort gibt es Integration von TradingView und Co. und man kann sich mit ja, Gleichgesinnten oder Interessierten darüber austauschen, was gerade so am Markt passiert. Und da vielleicht jetzt noch einmal kurz der Disclaimer. Wir machen hier definitiv keine Anlageberatung. Wir schauen einfach auf den Markt und sprechen über das, was wir dort sehen. Ja, Stefan, hast du noch was auf dem Herzen oder sind wir soweit durch?
Nee, vielleicht zwei Sachen. Ich beeile mich auch, dann schaffen wir tatsächlich mal die 30 Minuten. Oh Wunder, oh Wunder. die Sache, also momentan gilt es, zumindest diese ja, politische Börsen haben immer kurze Beine, nenne ich das. Nichtsdestotrotz ist die Volatilität, wird uns vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen erhalten bleiben. Ich sehe einfach nicht, dass es jetzt nur, weil Putin sagt, ja komm Biden, wir setzen uns mal hin auf einen Kaffee und quatschen nochmal drüber, dass deswegen auf einmal wieder alles super ist. Mhm. Sprich, momentan wird jede Aussage, jede Neuigkeit zu globalpolitischen Themen auf die Goldwaage gelegt. Dann im Hintergrund haben wir die Fed, die auch bald wieder anfängt, jetzt Anfang März, bezüglich, wir werden Zinsen erhöhen, wir werden Anleihen stärker zurückkaufen, wir werden Geld aus dem Markt rausziehen. Alles das wird momentan genau auf die Goldwaage gelegt. Und dann wird mehr oder weniger täglich, wöchentlich reevaluiert, auch von den Großen, wo es dann hingeht. Also sprich, man sollte jetzt aktuell weder sagen, oh, das Tief war jetzt drin, Bitcoin steht bei 38.000, ich gehe jetzt mal rein, noch, dass wir jetzt irgendwie auf einmal alle Angst bekommen haben, Angst bekommen und Bitcoin gegen 20.000 abrasse. Das ist einfach, man muss momentan beobachten, man kann selektiv immer Investments tätigen, aber lediglich immer mit angezogener Handbremse aktuell.
Okay. Schade, ich dachte, du hast jetzt nochmal so eine richtige bullische Prognose raus. Aber war ja klar.
Ja, ich kann nicht mehr sagen, als dass der Markt oder mir die Charts und das Gesamtbild, was ich irgendwie in meiner Erfahrung irgendwie sehe, mir gerade gibt. Also es wäre vermessen zu sagen, nächste Woche rennt alles wieder los. Und es sind aber, wie du schon meintest, es ist kein Financial Advice, sondern es sind immer nur meine eigenen Ideen, was ich mache, wie ich das sehe. Jeder kann es anders sehen. Das ist im Grunde genommen so das, was ich abstrahiere oder destilliere aus Gesamtblick, Gesamtmarkt, also klassischer Finanzmarkt und Krypto zusammen.
Okay, du hast gerade schon nächste Woche angesprochen und ich würde sagen, da gucken wir dann auch mal, wie es sich entwickelt hat. Also liebe Leute, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch nochmal so ein bisschen abholen zu dem, was in den letzten 7 Tagen passiert ist. Und genau das machen wir dann auch am kommenden Montag wieder. Ne, Stefan?
Hört sich gut an. Dann wünsche ich euch erstmal eine erfolgreiche Woche.
Alles klar. Bis dahin. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.